Okay, sehr gut. Vielen Dank, Lobpreisteam. Seid entwaffnet worden hier, deine Gitarre fehlt jetzt. Aber er war trotzdem stark. Die Maya hat mich angeschrieben, hat gefragt, was das Thema in meiner Predigt ist, ob ich schon fertig habe und so. Ich habe sie natürlich noch nicht fertig gehabt und ich habe sie im Unklaren gelassen. Aber sie konnte die Lieder eigentlich gar nicht besser raussuchen. Ihr werdet staunen noch. Also es hat einen Punkt getroffen, absolut. Okay. Wenn man so anfängt, manchmal sagt man neuen Leuten hier, wenn du die Bibel liest, fang im Neuen Testament an, dann fängt man an zu lesen. Oder man selber ist irgendwann mal, fängt enthusiastisch an, die Bibel zu lesen, dann fängt man an. Und dann liest man, Abraham war der Vater von Isaak, Isaak war der Vater von Jakob, Jakob war der Vater von Judah und seinen Brüdern und so weiter und so weiter. So geht das Neue Testament los. Spätestens ab dem dritten Satz hätte ich dann vielleicht schon mal ein bisschen abgeschalten. Ich dachte so, das ist eine langweilige Einleitung heute, wenn du die ganzen Stammbäume da liest. Aber irgendwo ist der Stammbaum doch interessant. Ich habe das mal ein bisschen durchgelesen. Es kommen 5 Frauen im Stammbaum vor. Wie Bibelleser wissen, 5 Frauen kommen vor. Obwohl eigentlich nur Männer und dann muss es weitergehen wird. Aber die Frauen spielen irgendwie auch eine wichtige Rolle, sonst wären sie ja nicht erwähnt. Und ich habe eine Frau... Das wissen wir sowieso. Aber ich hab mal eine mir rausgegriffen, heute Morgen, und die hat mit Mauern zu tun und mit Kämpfen, und ihr wisst es, es geht um die Rahab. Und es steht im Josua 2, da will ich die Geschichte mal lesen, die ist nicht ganz so langweilig wie die Stammbäume, hört mal gut zu, ihr kennt sie vielleicht alle schon, aber ich will es trotzdem mal lesen, um einfach wieder reinzukommen. Ab Vers 1. Josua entsandte heimlich 2 Spione aus dem israelitischen Lager in Schittim. Er wies sie an, erkundet das Land, vor allem die Gegend um Jericho. Spione, ich dachte, das ist sehr aktuell, gerade mit KGB und CIA und Mossad und was weiß ich nicht alles. Also, die beiden Männer brachen auf und kamen in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Dort blieben sie über Nacht. Doch jemand hatte dem König von Jericho zugetragen, heute Nacht sind israelitische Männer gekommen, um das Land auszuspionieren. Deshalb ließ der König von Jericho Rahab sagen, schick die Männer raus, die in dein Haus gekommen sind. Sie wurden gesandt, um das Land auszuspionieren. Rahab, die beiden Männer versteckt hatte, entgegnete. Die Männer waren tatsächlich hier, aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Sie haben die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit, kurz bevor die Stadttore geschlossen wurden, wieder verlassen. Und ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sie vielleicht noch ein. Sie hatte die beiden aber auf das Dach des Hauses gebracht und unter einigen Flachsbündeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Da suchten die Männer des Königs die Straße ab, die zu den flachen Jordan-Übergängen führte. Gleich nachdem sie die Stadt verlassen hatten, wurden die Tore geschlossen. Bevor die Kundschafter sich in dieser Nacht schlafen legten, stieg Rahab noch einmal auf das Dach, um mit ihnen zu reden. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat, sagte sie zu ihnen. Wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich, denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Wir wissen auch, was ihr Sihon und Og, den beiden Amoriterkönigen jenseits des Jordan angetan habt, deren Völker ihr völlig vernichtet habt. Als wir das hörten, ängstigten wir uns schrecklich. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Nun schwört mir bei dem Herrn, dass ihr mich und meine Familie verschonen werdet, weil ich euch geholfen habe. Gebt mir ein Pfand, dass ihr mich am Leben lasst, und ebenso meine Eltern und Geschwister sowie deren Familien. Wir bieten euch unser eigenes Leben als Pfand für eure Sicherheit, erklärten die Männer. Wenn ihr uns nicht verratet, werden wir unser Versprechen halten und euch verschonen, wenn der Herr uns das Land gibt. Darauf ließ Rahab die beiden an einem Seil durch das Fenster hinab. Ihr Haus war nämlich in die Stadtmauer gebaut. Geht ins Bergland, riet sie ihnen, damit ihr nicht gefasst werdet. Versteckt euch dort 3 Tage lang, bis die Männer, die euch verfolgen, in die Stadt zurückgekehrt sind, und zieht dann weiter. Unser Versprechen, das du uns unter Eid abgenommen hast, können wir nur erfüllen, wenn du Folgendes tust. Lass das rote Seil, an dem du uns herablässt, aus dem Fenster hängen, wenn wir vor die Stadt kommen. Hole außerdem deinen Vater und deine Mutter, deine Brüder und Schwestern und alle deine Verwandten in dein Haus. Wer das Haus verlässt, auf die Straße geht und dort getötet wird, ist selbst dafür verantwortlich. Dort gilt unsere Verpflichtung nicht. Sollte jemand, der sich in diesem Haus aufhält, umgebracht werden, tragen wir die volle Verantwortung. Verrätst du uns jedoch, so sind wir nicht mehr an diesen Schwur gebunden. Einverstanden, antwortete Rahab und schickte sie auf den Weg. Das rote Seil band sie ans Fenster. Die Spione wandern ins Bergland hinein, blieben 3 Tage dort, bis ihre Verfolger nach erfolgloser Suche in die Stadt zurückgekehrt waren. Daraufhin kamen die beiden Kundschafter wieder aus den Bergen herab und überquerten den Jordan. Sie gingen zu Josua, dem Sohn von Nun, und berichteten, was sie erlebt hatten. Der Herr wird das ganze Land in unsere Hände geben, sagten sie, und die Einwohner haben schreckliche Angst vor uns. Bis dahin. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, Herr. Und ich danke, dass du es uns aufschließt und übersetzt, Herr. Und dass du dein Wort lebendig machst, Herr. Und wir wissen, dass dein Wort hat Kraft und du hast die Macht, Herr. Und wir wissen, dass dein Reich anbricht. Und ich danke, dass du hier bist heute Morgen, Herr. Und hilf mir einfach, das zu sagen, was du willst, Herr. Amen. Also hier ist die Situation vor den Mauern Jerichos. Ich habe das, wir haben es oft, also wenn du Kinderdienstmitarbeiter bist, dann hast du die Geschichte oft. Die ist auch cool irgendwo. Dann gibt es die starken Mauern. Die Situation, das Volk Israel ist mächtig gewaltig. Es sind ungefähr 2 Millionen Leute und Gott ist mit ihnen und gibt ihnen Sieg. Und die waren sehr stark und sehr mächtig. Und hier ist die Stadt Jericho und alle zittern. Und da ist eine Frau, eigentlich eine Skandalnudel. Könnt ihr mal auch in der Bildzeitung schreiben. Na? Es ist eine Frau am Rand der Gesellschaft. Es ist eine Prostituierte. Das Haus ist am Rand, an der Stadtmauer, in irgendeinem Winkel, da eigentlich, wo keiner hin will, wo keiner hinkommt. Wo es eigentlich, also keiner von der normalen Oberschicht, sage ich mal, oder nur versteckt. Irgendwo ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Abgrund der Gesellschaft. Eine Frau. Jetzt könnte man einen Skandal noch weiter spinnen, wenn man das religiös denkt. Denkt man, jetzt fängt die auch noch an zu lügen. Sie schwindelt wie gedruckt vor den Leuten, die einfach suchen, die Spione suchen. Interessant. Ich habe so gedacht, wow, das ist doch auch ein Skandal, wenn man da anfängt zu lügen. Oder das passt doch auch nicht unbedingt in unsere heilige Versammlung. Aber irgendwo, ich habe gerade mit den Kindern ein Buch gelesen von Überlebenden aus Auschwitz. Und der hat überlebt nur, weil für ihn ein anderer Jude ein paar Mal geschwindelt hat und hat gesagt, hey, der ist das und das und der kann das und das und das und das und dadurch hat er überlebt. Krass. Irgendwie ist doch Gottes Geist lebendiger als das, was manchmal steht als Buchstabe, habe ich so gedacht. Und ich denke, wir müssen da echt frisch sein und dürfen da nicht dran kleben. Ich bin nicht verlügen, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ne? Aber ich merke, Gott ist größer. Gott ist größer. Und hier hat es Gott benutzt, weil die Rahab sich eingesetzt hat für die Spione und für Gott, für das Volk Israel. Interessant bei der Rahab fand ich als allererstes, sie war unheimlich ehrlich. Und ich habe so gedacht, was hat sie denn auch zu verlieren? Vielleicht kannte sie jeder in der Stadt. Sie war Prostituierte. Sie war eine Skandalnudel. Und wenn dein Ruf schon mal sehr kaputt ist, erlebt sich ein bisschen ungenierter. Also den Vorteil hatte sie gehabt. Ich habe so gedacht, das fehlt uns vielleicht manchmal, so ein Gesicht zu verlieren. Sie hatte kein Gesicht mehr zu verlieren. Das Gesicht war lange verloren. Es war lange schon kaputt. Und trotzdem hat sie in sich hineinblicken lassen. Sie hat nämlich den israelitischen Spionen erzählt, dass wie die ganze Situation steht mit der Stadt. Die hatten Angst und die hatten Furcht und die haben gezittert vor dem Gott und vor dem Volk Israel, was heranrollte. Sie war sehr, sehr ehrlich und sie hat es ehrlich auch preisgegeben. Sie hatte damit kein Problem. Das ist ein cooles Ding. Ich denke, das fehlt uns manchmal, oder auch mir manchmal sehr, dass wir ehrlich sind, dass wir auch stehen zu Sachen, die vielleicht eher ein Skandal sind oder eher schwierig sind in unserem Leben, die man vielleicht gar nicht so sagen würde. Und das ist immer so mein Ding, wo ich denke, der Teufel ist immer einer, der sagt immer uns in unseren Gedanken, das kannst du niemandem sagen. Das ist viel zu schwierig, viel zu kompliziert. Aber Gott sagt, komm zu mir, du kannst kommen, so wie du bist. Rahab war sehr ehrlich. Rahab stand ja eigentlich, sie war eine Kanaaniterin, sie hat in Jericho gelebt, sie stand ja eigentlich unter Gottes Zorn, unter Gottes Gericht. Gott wollte die Stadt vernichten. Und trotzdem, sie hat gehört, wie die anderen alle auch in der Stadt, sie hat gehört von dem großen Gott. Sie hat gehört, wie das Volk Israel durchs Rote Meer gezogen ist. Gott musste dabei sein. Das waren übernatürliche Sachen, die erlebt haben. Die haben die Amoriterkönige geschlagen, die Mächtigen. Gott war mit dem Volk. Das hatte sie gehört. Und sie wusste, Gott ist Gott. Und sie hat es aber nur gehört. Sie hat es nicht mehr gesehen. Interessant. Sie hat es nur gehört. Sie war nicht dabei beim Durchzug des Meeres. Sie war gar nicht dabei. Sie hat es gehört. Und trotzdem hat sie ihr Herz aufgemacht. Ich habe so gedacht, das erinnert mich ein bisschen, wir kommen ja von Ostern her, als Jesus zu seinen Jüngern ging und der Thomas, das hat gesagt, ey, ich glaube es nur, wenn ich das sehe oder wenn ich meine Hand da reinlege, dann glaube ich, dass du auferstanden bist. Und Jesus sagt, selig sind die, die mich nicht sehen und doch glauben, steht in Johannes 20. Krass. Die hat nimmer gesehen, die hat nur davon gehört und sie wusste aber, es ist real. Sie wusste, Gott ist der Herr und Gott ist mächtig und es geht um ihn. Das hat sie gewusst. Nur vom Hören sagen hat sie es geglaubt. Es ist stark. Da dachte ich, wow. Manchmal wollen wir immer auch Sachen sehen und ich glaube, das Reich Gottes ist auch sichtbar. Und wir wissen es ja, dass bei der Rahab, es wird auch sichtbar, was Gott Großes tut. Es kommt in Existenz, aber trotzdem fängt sie an zu glauben, ich sage mal in einer Theorie oder in einer nur vom Hören sagen. Aber es ist passiert und wir können uns dafür entscheiden zu glauben oder es wegzulassen. Und es ist cool, wie Gott es einfach benutzt und sie hat sich dafür entschieden zu glauben. Rahab im Stammbaum Jesu. Krass. Ich habe so gedacht, was sagen denn die großen Juden dazu, die immer da, die sehr darauf achten, dass irgendwo, wir sind Abrahams Kinder und wir haben niemand anders als Mose und die ganze Linie ist da ganz klar. Auf einmal sticht die Rahab in den Stammbaum von Jesu hinein. Eine Kanaaniterin, die war kein Jude, und sie sticht da rein. Warum? Wir wissen es, weil sie geglaubt hat, weil sie Gott vertraut hat. In einer Situation, die war einfach unmöglich. Sie war unter Gottes Gericht, unter Gottes Zorn. Es war hoffnungslos. Es war verloren, würden wir heutzutage sagen. Und trotzdem sticht dort in den Stammbaum Jesu eine Frau rein, eine kanaanitische Frau. Und wir wissen, sie hat geheiratet, die war dann verheiratet mit dem Salomon, sie ist im Stamm Juda eigentlich eingepfropft worden. Na, das geht dann weiter über David und die ganze Generation. Also David war nicht weit entfernt. Ruth, David. Interessant, wie Gott so einen wilden Ölbaumzweig einpfropft. Krass, und das schon im Alten Testament. Da dachte ich, wie groß ist unser Gott? Er hat von Anfang an die ganze Welt auf dem Herzen gehabt. Nicht nur das Volk Israel, obwohl es ein besonderes Volk ist, wissen wir. Aber Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das war sein Wille von Anfang an. Das verrät mir das Stammbaum hier von der Rahab. Das ist krass. Und Rahab wird eingepfropft. Eine Prostituierte, die eigentlich kaputt war, garantiert. Und Gott verändert sie, weil sie sich auf Gottes Seite, weil sie das Hören sagen, umsetzen in ihrem Leben. Und sie wird miterben. Sie wird miterben im Reich Gottes. Sogar bis in den Stammbaum rein. Und ich denke, Gott hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Er ist in den Stamm Juda eingepropft. Krass. Und er macht das mit uns genauso. Warum? Durch was macht das? Durch den Tod am Kreuz. Durch das Blut, was er vergossen hat. Wir wissen, das rote Seil, was sie aus dem Fenster gehangen hat, na, das ist, wir kommen von Ostern her, wir wissen, dass rot wurden die Türpfosten bestrichen. Und das war alles, was es brauchte. Ein Passahlamm. Jesus, wissen wir, ist das Passahlamm. Es war alles, dass der Würgeengel vorübergeht. Sie hat es genommen. Sie hat es an ihr Fenster gebunden. Und garantiert auch an ihr Herz, weil sie wusste, das ist ihre Rettung. Das ist ihr Ding. Und sie hat es gemacht. Und dadurch ist sie Miterbin geworden. Und Gott hat sie zu was gemacht, was sie sich vielleicht nie vorstellen konnte. Gott hat ihr Leben total verändert. Sie hat Gott vertraut und er verändert ihr Leben. Und die Ausmaße waren ja noch gar nicht klar. Die hat nie gewusst, dass wir heute am 16. April über sie mal predigen werden. Oder dass sie da mal im Neuen Testament sogar erwähnt wird. Krass. Hat sie garantiert nie gewusst. Aber sie wusste, dass Gott irgendwie groß ist. Und dass sie ihn braucht. Und sie hat was eingesetzt. Und sie hat viel eingesetzt. Das ist auch cool. Ich dachte so, komme ich später nochmal drauf. Im Neuen Testament, in Johannes 8, da will ich mal weitermachen, da wird eine Frau beim Ehebruch ertappt. Wir kennen die Geschichte. Und die Leute hinterher diskutieren, ob das Pharisäer waren oder andere Juden oder irgendwer, keine Ahnung. Ich möchte es nochmal vorlesen. Johannes 8, Vers 33. Da steht doch, aber wir sind doch Nachkommen Abrahams, sagten sie. Wir sind nie Sklaven von jemandem gewesen. Es geht um Reden mit Jesus. Warum redest du Jesus dann von Freimachen? Was meinst du damit? Und Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave ist kein Familienmitglied. Ein Sohn dagegen gehört für immer zur Familie. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid. Und trotzdem wollt ihr mich töten, weil meine Botschaft in euren Herzen keinen Platz hat. Ich erzähle euch von dem, was ich bei meinem Vater gesehen habe. So folgt auch ihr dem Rat eures Vaters und tut, was ihr gehört habt. Unser Vater ist Abraham, erklärten sie. Nein, erwiderte Jesus, denn wenn ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr nach seinem Vorbild handeln. Abraham war Vater des Glaubens. Ich habe so gedacht, die Juden haben es nicht verstanden hier. Sie waren sich vielleicht selber genug. Wir sind ja nur Juden aus Abstammung her. Sie waren groß, sie haben sich für was Gutes gehalten. Und es ist immer eine Gefahr, wenn wir denken, wir sind selber gerecht. Und ich merke das. Es fällt uns sehr schwer, wenn es uns gut geht. Und schauen wir oft auf andere herab, dann brauchen wir Jesus nicht unbedingt. Dann ist es für uns weiter weg. Aber wenn es uns schwer fällt, wenn wir Probleme haben, wenn wir vielleicht so eine Skandalnudel waren wie die Rahab, hat Gott einen Landeplatz gehabt. Gott konnte dort reinkommen. Und das ist Gnade Gottes. Das ist eine Gnade Gottes. Wenn wir Gott nicht brauchen, ist es schwierig für uns. Dann trifft uns die ganze Härte des Gesetzes. Und ich habe so gedacht, die Botschaft von der Prostituierten Rahab, Die Prostituierte war ein Bundbrecher. Die hat einen Bund gebrochen, einen Ehebund, ne? Gebrochen, definitiv. Und wir würden vielleicht sagen, Aber von Natur aus haben wir doch auch den Bund Gottes gebrochen. Vielleicht ist die Geschichte von der Rahab nicht nur die Geschichte einer Prostituierten, vielleicht ist es auch unsere Geschichte. Wir haben auch den Bund gebrochen. Wir haben von Natur aus nicht unbedingt Gott gesucht oder uns Gott genaht. Wir waren genauso entfernt. Und ich denke, das ist genauso, wir haben genauso gesündigt. Im Römerbrief steht das ganz genau. Wir haben alle haben gesündigt und mangeln der Herrlichkeit Gottes. Und ich denke, das ist uns so, uns Menschen. Wir brauchen Erlösung. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen das Blut Christi. Wir brauchen es über unserem Leben. Denn ohne das keine Chance. Keine Chance. Das Blut Jesu macht den Unterschied. Wir haben keine Perspektiven. Wir haben die Perspektiven nur durch Glauben. Reinhard Bonnke hat immer gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, wie der hat immer gesagt, wir bekommen Vergebung für die, es ist möglich bei Gott Vergebung für die größten Sünden zu kriegen, aber wir brauchen auch Vergebung für die kleinsten. Wir brauchen Vergebung, wir brauchen Jesus. Und die Rahab hat ja gesagt. Und sie hat ihr ganzes Leben gegeben. Ich möchte noch mal eine Stelle lesen aus dem Epheserbrief. Epheser 2, Vers 12 und 13. Da steht, damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes Israel ausgeschlossen. Rahab oder wir. Und wusstet nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Wir haben es nicht verdient. Wir haben es uns nicht erarbeitet. Wir sind nicht so toll. Wir sind Versager. Wir sind, was weiß ich, entfernt von Gott. Wir waren nicht im Stammbaum. Wir sind keine Juden. Wir sind entfernt gewesen. Aber Gott hat Gnade gehabt. Und er nimmt uns. Und wenn wir das Blut in unserem Leben über unseren Türpfosten streichen, ihm vertrauen, ihm Glauben schenken, er kommt. Und er kommt. Und er kam hier zu Rahab. Nur vom Hören sagen hat sie das aufgenommen. Krass. Das Blut macht den Unterschied. Übrigens, nur so by the way, nebenbei, dass wenn man ein bisschen vorne und hinten liest, so diese Zeit von Jericho, wo die das Jericho eingenommen haben, das ist die Zeit vom Passahlamm gewesen. Das kann man nachlesen, das steht im Josua 4 und Josua 5. Es war genau die Zeit von Ostern, vom Passahlamm. Krass, das rote Seil hat also eine tiefe Bedeutung. Ich merke, ein Held des Glaubens, na, das wird man, sie war ein Held des Glaubens. Übrigens ist die Rahab aufgezählt bei den Glaubenshelden im Hebräer 11, wer das weiß, Hebräer 11, 31, da steht die Rahab mit drin. Na, bei Abraham, Mose und so, das ist krass. Die Prostituierte steht da mit drin, bei den Glaubenshelden. Wow. Ein Held des Glaubens wird man nicht unbedingt in einer tollen Situation, vielleicht, wenn alles gut läuft und alles geht irgendwie, sondern Held des Glaubens wird man, wenn die Mauern hoch sind, wenn der Feind vor der Tür steht, wenn die Kämpfe stark sind, vielleicht, wenn es uns gar nicht so gut geht, dann ist die Frage zu glauben und zu vertrauen. Und wir wissen, dass die Glaubenshelden es schwer hatten auch, theoretisch. Die Umstände waren nicht unbedingt sehr gut. Aber Gott war da. Und ihm haben sie vertraut. Er war der starke Partner. Genauso ist es bei der Rahab gewesen. Also die tolle Ausgangslage war es nicht unbedingt bei der Rahab. Das war nicht alles perfekt in ihrem Leben. Es war nicht alles heil und gut und schön. Aber sie hat Gott gebraucht. Sie hat Rettung gebraucht, weil sie wusste, der Feind ist vor der Tür. Von Menschen war sie ausgenutzt gewesen. Definitiv. Und bei Gott steht es in der Heldenliste. Irgendwie hat Gott die Macht, unser Leben zu drehen. Und ich denke, wir haben alle unsere Storys, wir haben alle unsere Geschichten. Und Gott dreht unser Leben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir uns auf ihn verlassen, wenn das Blut über unserem Leben steht. Vielleicht, wenn wir es auch neu streichen über unser Leben, wenn wir es festmachen, wenn wir ihm Glauben schenken, auch neu. Gott antwortet. Und genauso war es ja bei der Rahab. Ja, wir müssen im Glauben gehen. Sie ist im Glauben gegangen, sie hat Gott noch nie gesehen. Sie hat noch nie gemerkt. Die Wunder, sie ist gegangen und sie hat alles eingesetzt im Glauben. So wie in Abraham eigentlich genauso, als er auf dem Berg seinen Sohn geopfert hat. Er hat auch alles eingesetzt, der einzige alles, was er hatte. Genauso hat die Rahab alles gegeben. Sie hat nämlich ihr ganzes Leben gegeben. Weil ich bin mir sicher, wenn die gefunden hätten, die Spione, wäre sie ein Kopf kürzer gewesen. Bin mir ziemlich sicher. Dann wäre sie dran gewesen. Und trotzdem hat sie es gemacht. Sie hat alles gegeben. Sie hätte das brauchen, ne. Sie hätte die Verantwortung können von sich wegstoßen. Wie wir es vielleicht manchmal so oft machen. Es geht mich nichts an, es soll jemand anders machen. Und das ist nicht meine Aufgabe. Und was interessiert mich die schon? Und so weiter. Ich kenne mich. Wie man dann manchmal leicht durch den Umweg geht. Aber sie hat die Verantwortung voll genommen. Sie ist voll gegangen im Glauben. Sie hat die versteckt. Das ist krass. Und ich merke, wenn wir Gott Glauben schenken, dann sagt es uns eins, das ist nicht irgendwie Theorie, das ist nicht irgendwie weit weg, sondern es hat praktische Konsequenzen. Und die hatte sie gleich in voller Gewalt da, in voller, die konnte nicht erst überlegen, sonst wie, was es sagt. Sie hat lügen müssen, um die Spione überhaupt am Leben zu halten und durchzuboxen. Und sie hat es gemacht, weil sie wusste, Gott ist der lebendige Gott. Gott ist der, um den es geht. Am Ende wird das zählen. Und nicht, was ich in unserer Stadt haben, alles so toll oder sonst wie. Sie hat ein klares Bekenntnis, was sie ablegt. Wenn wir das lesen, habe ich es vorhin gelesen. Also ein unheimlich klares Bekenntnis hat sie gemacht. Er hat gesagt, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Und sie hat immer gesprochen von mir, der Herr, schwört mir beim Herrn. Sie hat Gott zu ihrem Herrn gemacht. Sie hat ihm einen ersten Platz gegeben. Sie hat ihm die Autorität gegeben. Und es zeigt sich auch praktisch, sie hat es praktisch gezeigt, dass es so ist. Sie hat angefangen zu tun. Ich weiß nämlich, oftmals ist unser Glaube Theorie und ich nehme mich da an meiner eigenen Nase. Ich denke manchmal, wir haben viel Theorie, wir wissen viel, aber wir müssen auch die praktischen Schritte gehen. Und sie ist praktisch Schritte gegangen. Die sind krass. Und ich glaube, dass Gott das will. Unser Glaube ist lebendig, wenn er Werke zur Folge hat. Und wenn wir eine Beziehung zu Gott haben und wenn Gott uns begegnet ist, dann haben wir irgendwas, wo sich das kanalisieren muss. Es gibt Werke. Wir werden verändert sein. Und wir werden Sachen tun. Vielleicht fallen sie uns manchmal nicht leicht. Vielleicht ist es manchmal schwer. Aber Gott wird sich dazu stellen. Unser Glaube braucht Werke, sonst ist unser Glaube auch tot. Das sagt das Wort, wenn wir weiterlesen von der Rahab im Neuen Testament, im Jakobusbrief. Da steht, Glaube ohne gute Taten ist tot, das ist die Überschrift. Auch die Hure Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen, als sie die Kundschafter versteckte und sie auf einem anderen Weg in Sicherheit brachte. durch ihr Handeln. Also unser Glaube hat immer eine praktische Konsequenz. Wir haben einen theoretischen Glauben, wir haben einen praktischen Glauben. Und Gott ist sehr, sehr praktisch. Glaube zeigt sich durch Werke. Sie hätte können auch ihren Glaube heimlich für sich irgendwie theoretisch haben können, in ihrem Kopf. Aber ich bin mir sicher, dadurch wäre sie nicht gerettet worden. Bin mir ganz sicher. Ohne Werke. Sie hat Werke getan. Sie hat angefangen, die Spione zu verstecken. Sie hat angefangen, für sie einzutreten. Bei ihrem eigenen Volk sogar. Hat sie sich dafür gestellt, hat sich bekannt dazu. Und daraufhin ist sie gerettet worden. Sie übernahm Verantwortung. Sie hat sie nicht von sich weggeschoben. Sie hat hier und jetzt Gott vertraut. Es war kein toter Glaube. Und ich bin mir sicher, als die Wachen oder die Polizei oder sonst wer vor der Tür stand, das war für sie genauso schwer. Sie hätte können genauso einen anderen Weg wählen. Aber sie hat sich dazu gestellt. Sie hat sich auf Gottes Seite geschlagen, obwohl es schwer war. Sie war alleine in der großen Stadt Jericho. Sie hat ein klares Bekenntnis gemacht. Ich habe mich schon damals gefragt, als ich in der Kinderstunde selber war, über die Geschichte, dachte ich, das rote Seil, Mensch, das müssten die doch gesehen haben, da in der Stadt. Das rote Seil hing an ihrem Fenster. Sie hat ein klares Bekenntnis gemacht zu Jesus. Sie hat es gezeigt, ich bin auf Gottes Seite. Unser Glaube hat Werke und sie hat ein Werk gehabt. Sie hat es gezeigt. Und ich denke, Gott fordert uns genauso heraus, auch von dem Beispiel Rahab zu lernen, uns einfach klar zu bekennen und zu positionieren und unser Seil auch aus dem Fenster zu hängen. Weil wir wissen, das ist der richtige Weg, der einzige Weg, zum Heil. Der einzige Weg, der zur Rettung führt. Und Gott antwortet ihr. Und er stellt sich zu ihr. Und sie wird gerettet. Dieser hoffnungslose Fall am Rande der Gesellschaft. Hoffnungslos, weil die Stadt Jericho war eigentlich schon platt. Die hatten alle Schiss. Es war alles vorbei. Dieser hoffnungslose Fall. Dann hat Gott gedreht in eine Story, die ist absolut cool. Die ist aufgestiegen in den Stammbaum Jesu, rein in den Stammbaum von Juda. Hammerhart. Wie kann jemand da reinkommen, der eigentlich so hoffnungslos verloren war? Es geht durch Jesus. Und wenn wir manchmal denken, wir sind ein hoffnungsloser Fall, wir haben keine Hoffnung mehr, es ist alles verloren, die Mauern sind zu stark, das ist zu kompliziert. Es ist verloren. Das ist doch schon alles im Arsch. Für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Gott dreht die Geschichte auch in unserem Leben. Er kann sie drehen, wenn wir ihm vertrauen und unseren Glauben auf ihn setzen. Wenn Kämpfe vor unserer Tür stehen, wenn die Mauern zu hoch sind, ich fand es so cool, wie er das gesungen hat vorhin. Ich dachte so, ihr wisst gar nicht, was ich predige heute. Aber es ist so cool. Es ist so. Und ich denke, wir haben alle unsere Kämpfe und unsere Mauern. Lass uns Gott neu vertrauen und auch neu glauben. Und gehen in den Sachen, wo Gott uns hinlegt und wo Gott uns ruft. Mein Gott ist größer. Mach die Tore weit für den Herrn. Rahab hat ihre Pforten aufgemacht für den Herrn. Hättest du kein zulassen. Ihr Haus hätte kein auch irgendwo verborgen bleiben, aber sie hat die Türen aufgemacht. Nicht bloß für die Spione, für den Herrn. Ihr Lebenshaus hat sie aufgemacht. Was für ein krasses Bild. Wie gut ist Gott mit uns, dass wir Miterben geworden sind, dass wir mitteilhaben können. Er will uns nicht zurücklassen und nicht verwaist lassen. Er ist da und er kümmert sich um uns. Er ist ein Gott, dem wir vertrauen können. Und wir dürfen auch die Schritte gehen. Und wir dürfen uns ihm nahen. Und er wird sich uns nahen. Amen.